Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kick-Ass Radio. Und hallo auch heute mal wieder mit einer altbekannten Gästin. Hallo Lisa, grüß dich.
Hi Jan.
Wie warm ist dir heute?
Oh, da wir mal wieder in unserer Kabine hier sitzen, sehr, sehr warm. Und ich glaube, es wird jetzt in den nächsten Minuten noch wärmer. Wir haben hier in Heidelberg 35 Grad und in unserem Office ist es sehr warm.
Es ist sehr warm, ja, vor allen Dingen hier oben direkt unter unserer Gewächshausdecke im vorderen Bereich. Aus ja, Wellblechpappe ist der falsche Begriff, aber es ist auf jeden Fall ein Wellblech auf dem Dach, das im Winter für eine extrem gute Kälteisolierung sorgt, die uns ordentlich frieren lässt. Und
Heizöl kostet.
Genau, richtig. Und im Sommer eine ganze Menge ja, Wärme hier reinbringt, dass uns immer schön ordentlich warm ist. Gerade so im Frühjahr ist eigentlich ganz cool, weil dann ist immer super warm. Aber ihr kennt das alle jetzt da draußen auch gerade bei euch, ist überall ziemlich warm auch.
Machen Hitzetraining während der Arbeit.
Genau, wir machen Hitzetraining während der Arbeit. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Wir haben die ganzen letzten Wochen über relativ viele Podcasts mit besonderen Gästen rausgehauen, die wir eingeladen haben, die auch hier vor Ort waren teilweise. Jetzt hat Philipp auch einige Aufnahmen gemacht, zum Beispiel jetzt die Aufnahme aus dem Engadin, dann auch mit 3 Gästen in einem Podcast, was natürlich auch eine super coole und vor allen Dingen interessante Folge war, weil es einfach mal noch deutlich vielschichtiger ist. Vielschichtiger hört sich ein bisschen komisch an, deswegen deutlich vielschichtiger. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir drehen auch mal wieder hier eine Episode aus dem Office heraus, weil ja doch vieles, was wir in unserem Arbeitsalltag erleben, viele Entwicklungen, die wir gerade erleben, auch mal wieder ja, mitteilungsbedürftig sein dürfen, glaube ich, für uns. Und dieses Hitzethema, was wir jetzt gerade so netzumrissen haben für uns hier, dass es ziemlich warm ist bei uns im Office und natürlich auch in der Umgebung, das geht ja voll in den Sommer. Und ich glaube, wir erleben das gerade relativ krass, dass viele von euch da draußen, vielleicht auch viele von uns, gerade so ein bisschen in einem Sommerloch so ein bisschen mit drin stecken. Ich weiß nicht, kennst du das auch von dir selber, dass du mal so ein Sommerloch schon hattest?
Ja, ich glaube, also manchmal beschreibt man das so, Sommerloch ja so, oh, ich brauche endlich mal Urlaub, aber auch irgendwie wie so ein Motivationstief, weil irgendwie ist schon so viel passiert. Also ich weiß nicht, wir haben ja jetzt zuletzt Rot erlebt, davor war noch der Neuseenmann, voll viele Wettkämpfe, es passiert super viel gerade. Und diese Schnelllebigkeit führt dann zu so einer gewissen Ermüdung, also ich kenne das auf jeden Fall. Und wenn man dann noch schlecht schläft und so, ist es ein richtiges Loch. Dann sind noch Ferien in allen Bundesländern, dann ist eh wieder alles durcheinander. Also ist schon, der Sommer zieht sich lange dieses Jahr und sehr intensiv. Ein Loch.
Absolut. Ich glaube vor allen Dingen jetzt auch für dich natürlich, du wirst es auch spüren, jetzt in dem Sport, den du betreust, im Voltigiersport, ist ja auch so, dass natürlich im Sommer vor den Sommerferien liegt eine enorme Wettkampfdichte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es in den Sommerferien selbst ist, ob da nicht auch eine Pause ist tatsächlich.
Weniger, ja. Und danach nochmal ordentlich viel.
Ja, okay, aber auch natürlich dann über diese Phase der Sommerferien, je nachdem welches Bundesland, ja hauptsächlich in Baden-Württemberg, in dem du auch unterwegs bist, schon einfach dann so 6 Wochen, in denen weniger ist. Weniger von den Wettkämpfen heißt ja natürlich mehr Zeit für andere Dinge, aber auch so eine fixe Größe, die einfach dann nicht da ist.
Ja, voll. Und was dann immer, wenn die Wettkämpfe dann doch nochmal ein Stück weg sind, irgendwie auch so eine gewisse... die Motivation ist gerade nicht so ganz da oder die Konzentration, also das hat schon so einen Dip und das überschneidet sich super stark mit vor allem der Triathlon-Saison, deshalb beobachte ich da voll viele Parallelen. Wir haben das jetzt auch häufig in unserem Montags-Webinar, unserem Weekly Check-In, dass wir darüber sprechen, hey, boah, wie geht's euch gerade, schafft ihr es noch so, ich würde nicht mal sagen diszipliniert zu trainieren, sondern einfach dem Plan so zu folgen und die Motivation hochzuhalten und das ist schon so ein sehr einheitliches Thema, dass es gerade schwerfällt, weil auch die Bedingungen außenrum einfach so anders sind. Also da sprechen wir ja sehr, sehr häufig mit unseren Athletinnen und Athleten drüber.
Absolut. Und gerade auch jetzt vor 2 Tagen, auch im Montags-Webinar, im Click-Check-In-Abend, das ich geleitet habe, ging es auch ganz viel um dieses Thema. Wie geht man jetzt damit um, wenn vielleicht auch ein großer Zielwettkampf schon gemacht wurde natürlich? Und egal, ob wir jetzt, also so ein bisschen ausklammern, wahrscheinlich kann man gerade die ganze Sache Richtung Herbstmarathon, die jetzt natürlich nochmal sehr groß ist und da natürlich auch das Ziel unmittelbar jetzt in der Nähe rückt, weil wir sind jetzt Mitte August und nähern uns natürlich auch so wirklich dem Spätsommer und dem Beginn des Herbstes. Für alle da draußen, es dauert noch eine Weile, also keine Sorge, der Sommer ist noch eine ganze Weile lang, aber dennoch ist natürlich das Ziel dann da Richtung Herbstmarathon deutlich absehbarer. Und ist es dann noch mal ein bisschen anders vielleicht als jetzt gerade im Triathlonsport oder im Radsport, wo sich die Saison doch schon deutlich dem Ende zuneigt und jetzt die Veranstaltungen auch immer weniger werden? Und das natürlich auch dann auch schon, ja, es wirft Fragen auf, was macht man jetzt mit dem, was man sich über das ganze Jahr, über den ganzen Winter erarbeitet hat, noch mit diesem Jahr an Sport? Versucht man noch irgendwie, sage ich mal, so eine klassische Spätjahresform, wie man sie dann auch gerne nennt, irgendwo in einem Wettkampf rauszulassen? Sagt man, hey, ich werde einfach das Sport machen auf eine andere Art und Weise genießen und werde einfach mal rausgehen und Sport machen, wie es mir Spaß macht, ohne Plan? Weiß nicht, ob du da Erfahrungen mitgeben kannst oder Erfahrungen auch mit Athleten und Athletinnen jetzt gemacht hast, was am besten funktioniert zu so einer Phase der Saison?
Ich würde noch einmal weiter oben einsteigen. Ich glaube, jeder kennt das, dass irgendwie gerade im Triathlonsport diese Hauptwettkämpfe rund um Juni, Juli irgendwie in dem Dreh liegen. Für sehr, sehr viele. Es gibt Personen und Athletinnen und Athleten, die dann auf eine Richtung Qualifikation aus sind und dann eine WM oder sowas stattfindet. Dann ist das ja meistens der Hauptzielpunkt und das findet natürlich zum Ende der Saison statt. Für die meisten anderen ist es so, dass dieses Hauptziel, der A-Wettkampf, irgendwo dann quasi in der Mitte der Saison ist. Und wie du gerade sagst, danach noch weitere Veranstaltungen kommen. Also wir sehen das ja häufig, wenn wir in die Jahresplanung, die nächsten Saisonplanungssachen reingehen, dann kommt irgendwie eine Mitteldistanz als Vorbereitung für eine Langdistanz und nach der Langdistanz möchte man nochmal eine Mitteldistanz machen. So, jetzt ist man nach der Langdistanz und das haben wir jetzt auch sehr, sehr viel schon beobachtet, beispielsweise in unserem Rot-Projekt, das wir ja schon mehrere Jahre machen, dass wir dann auch Athleten ganz bewusst raten, hey, danach vielleicht nicht sofort eine Mitteldistanz zu machen, auch wenn die Form da ist, aber das alles, was da war, bei der Langdistanz erstmal emotional zu verarbeiten, braucht einfach Zeit und der Körper braucht auch sehr viel Zeit, das zu regenerieren. Und davor kann man sich vorstellen, ich gehe danach gleich weiter, ich weiß, wie mein Setup funktioniert, ich bin fit und so, aber oftmals funktioniert es gar nicht. Also ich habe jetzt auch letzte Woche mit einer Athletin gesprochen und wir haben jetzt gesagt, die Mitteldistanz, die eigentlich nach der Langdistanz geplant war, sagen wir doch lieber ab, weil es braucht einfach länger zu verarbeiten, was war und auch der Arbeitsalltag hat sich verändert und dann Entscheidungen auch wieder zurückzuziehen, weil man nicht weiß, wie der Körper darauf reagiert. Und deine Frage war ja, was so für Tipps und Tricks gibt und da, also es ist immer schwierig, sowas zu pauschalisieren, aber ich denke, man darf seinen Körper und vor allem seinen Geist auch Zeit und Raum lassen, einen A-Wettkampf wirklich einen A-Wettkampf sein zu lassen. Und das ist das Hauptziel, weil eine Motivation so lange hinzuhalten, ist nicht für jeden machbar und das muss man auch nicht provozieren. Wenn man sich darauf so lange vorbereitet hat, das auch wirklich zu genießen und die anderen Dinge, sowas wie ein Vorbereitungswettkampf, darf ein Vorbereitungswettkampf sein. Da kann man sehr viele Dinge testen und auch frei reingehen. Und ein Wettkampf, der dann danach noch folgt, kann natürlich sein, nochmal zu testen, was steckt gerade noch in mir. Aber dieses Peak so lange zu halten, das ist ja auch für Profis sehr, sehr schwer, auch rein vom Kopf. Also ich würde immer sagen, die körperliche Leistungsfähigkeit mag vielleicht da sein, aber das, was der Kopf in dem Moment macht, das ist nochmal was anderes. Und sich da den Freiraum auch zu lassen, hey, ich habe mein A-Rennen gemacht, ich will jetzt einfach nur den Sport machen, weil ich finde den Sport geil, ich liebe das und ich race jetzt hier mit meinen Kumpels und so weiter, ja. Aber so sehr die Prio da reinzusetzen, ist manchmal echt schwer.
Ja, absolut. Jetzt für alle Menschen, die dann auch regelmäßig in den Weekly Check-in am Montag kommen, die würden jetzt von mir als Antwort darauf hören, ich kann euch keinen Blankoscheck geben für den Umgang jetzt damit. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen individuell, weil wir auch ganz unterschiedliche Motivationstreiber haben. Das können Wettkämpfe sein, das können auch ganz andere Dinge sein. Aber vor allen Dingen die dann natürlich wieder rauszufinden und zu filtern, wie die sich wirklich dann äußern können, wie man damit in den nächsten Wochen erstmal, dann oder auch in dieser Transition-Phase, wie wir sie auch gerne bezeichnen, umgehen. Jetzt hast du eben schon auch das Thema Langdistanz angesprochen, natürlich, wo es mit am intensivsten ist von der Vorbereitung, gar nicht aufgrund, weil das Training super intensiv in sich ist, sondern weil es einfach die meiste Zeit ganz, ganz häufig beansprucht und auch das ja wirklich was ist, was wir dann im Nachgang erleben, wo jemand auch gerne erstmal runterkommen darf und auch mal diese Erlebnisse, Emotionen. Du hast jetzt auch eben von unserem Rot-Projekt gesprochen, das wirklich mal sacken zu lassen. Und vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, dass wir ja jetzt auch gesagt haben, wir denken auch schon natürlich, wie ihr alle da draußen an die Saisonvorbereitung für nächstes Jahr. Und auch unsere Projekte stehen in Teilen schon fest. Mhm. In manchen Teilen sind sie auch noch so, dass es to be decided, wie man so schön sagt, ist. Aber eine Sache, die sich ja auf jeden Fall ändern wird fürs nächste Jahr, ist, dass wir das Rotprojekt nicht mehr in dem Setting, wie wir es jetzt in den letzten Jahren machen werden, sondern ein bisschen in einer abgeänderten Form. Weiß nicht, kannst du dazu nochmal kurz was sagen? Vielleicht, was unsere Gedanken gerade dabei sind?
Ja, wir wollen das ganz gerne ein bisschen ausweiten und nicht auf Rot spezifisch vorbereiten, sondern wir würden ganz gerne Rot und Frankfurt zusammensetzen. Also nicht, dass man jetzt beide Wettkämpfe macht, sondern an einem der beiden gerne starten möchte, weil die eben sehr zeitlich beieinander liegen. Und den Hauptfokus des Projekts wirklich auf die Reise zu einer Langdistanz stecken. Wir haben dafür auch ein eigenes Journal gestaltet mit Carla gemeinsam, die ja auch schon hier Gast war, unserer Kollegin, um wirklich dieses Verarbeiten, was du gerade angesprochen hast, in den Vordergrund zu rücken, weil es eine Reise ist, die man, glaube ich, oder was wir jetzt auch festgestellt haben, wenn wir das gut begleiten und sehr viel auch eben mental arbeiten, sehr, sehr viel daraus ziehen kann für sich als Sportler, aber eben auch als Mensch, weil ganz, ganz viel passiert. Und es geht nicht nur darum, jemanden metabolisch auf eine Langdistanz vorzubereiten, sondern auch, was wir natürlich machen, durch unsere Educations, durch unseren Verpflegungspartner und so weiter, quasi auch technisch auszubilden, sondern ganz stark den Kopf mitzunehmen und Menschen zu entwickeln und zu coachen und aus der Gruppe gemeinsam zu lernen. Und es wird so sein, dass wir das Projekt im November starten mit einer Gruppe von maximal 20 Personen. Wir würden ganz gerne den Neuseenmann wieder als Vorbereitungswettkampf sehen. Also wir werden ja wieder vor Ort sein nächstes Jahr. Das haben wir jetzt auch schon einmal angekündigt. Und dann eben die Gruppe von Personen auf eine Langdistanz vorbereiten, unabhängig eben ob Frankfurt oder Rot. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das dann uns nochmal viel eröffnet in dem Sinne, dass es nicht nur um eine Rotstrecke geht, sondern darum, wie kann ich als Person eine Langdistanz, beziehungsweise es ist ja eine sehr lange Zeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, das energetisch gut zu schaffen und technisch gut, sodass ich sicher über die Strecke komme. Wie kann man jemanden darauf vorbereiten? Genau.
Cool, ja, es ist vor allen Dingen ja auch für uns auch nochmal eine Veränderung. Und ich glaube, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil sich nochmal von dem, was sich vorher eingespielt hat für das Projekt, für das Rot-Projekt natürlich, also auch Langdistanzprojekt, aber speziell eben auf Rot ausgerichtet, auf dieses sehr besondere Erlebnis da über mehrere Tage, sich für uns ja auch Dinge ändern. Viele Dinge bleiben auch gleich, aber auch in dieser Veränderung auch natürlich ein großer Reiz, finde ich persönlich, liegt. Und dann auch zu schauen, okay, wie ist das gerade diese mentale Sache, die du es angesprochen hast, das ganze mentale Thema, oder wie schafft man es auch, den Kopf vorzubereiten, natürlich auf Extremsituationen, in dem Wissen auch, man kann nicht alles vorbereiten und manchmal geht es nur darum, Strategien für sich zu finden, um mit unterschiedlichen Situationen klarzukommen. Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das wahrscheinlich auch für uns in der Gruppe eins der größten Learnings ist, aus nicht nur den letzten Wochen, sondern aus diesem Jahr so ein bisschen und dann auch rückblickend über die letzten Jahre, das mentale Thema in einer Vorbereitung, die sehr lange angelegt ist, jetzt auch in einem Projekt, das auch mental zu unterstützen. Weiß nicht, ob du das auch so siehst?
Zu 100%. Und ich glaube, dass neben dem, was wir eben mit reingeben, was jetzt eine Trainingsplan und eine Strukturierung in einzelnen Sessions und einfach eine progressive Steigerung ist, dass der Mensch noch viel, viel mehr gesehen wird und dass wir... Also ich habe schon wieder Bock, einfach mit sehr, sehr vielen verschiedenen Athleten und Athletinnen zusammenzuarbeiten, weil man erlebt so viele Geschichten und darum geht es, weil ich glaube, wir leben halt alle nur einmal und jeder schreibt seine Geschichte und da geht es nachher nicht darum, ob 5 oder 10 Watt mehr da stehen, sondern dass man das Leben positiv gelebt hat und für sich die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und Teil von so etwas zu sein, ist, glaube ich, für uns alle Coaches ja das, weshalb wir das auch machen und deshalb freue ich mich, wenn das Projekt dann wieder losgeht. Und bin aber auch selber immer noch am Verarbeiten, was wir jetzt dieses Jahr in Rot erlebt haben, weil es ist noch nicht so lange her, wenn wir darüber nachdenken, es ist jetzt ein Monat. Und Trotzdem sind dazwischen wieder so viele Dinge passiert, aber es war mega. Also ich denke immer noch sehr, sehr gern da dran und schaue mir gern die Videos und Bilder nochmal an, die auch Nina wieder für uns gemacht hat, weil es einfach so viele positive Emotionen über diese Tage verteilt waren. Das ist auf jeden Fall ein Motivationsboost, wenn wir von diesem Motivationsloch wie eben sprechen.
Ja, und das Krasse ist, glaube ich, auch vor allen Dingen, dass für uns, was es uns für eine krass positive Energie gibt, auch wenn wir dann gemeinsam als Gruppe unterwegs sind. Du hast es eben auch den Neuseemann angesprochen, mit dem wir nächstes Jahr auch wieder sind. Da waren wir jetzt in diesem Jahr auch als ein Teil von unserer Gruppe. Nächstes Jahr werden wahrscheinlich noch ein paar mehr hingehen von uns, auch mit einem bisschen größeren Standaufgebot dann im Endeffekt, auch im Endeffekt doppelte Größe. Aber auch das ist, ja, wir sagen dann immer so ein bisschen, ja, es geht auch in Richtung dem Thema von einer Klassenfahrt so ein bisschen.
Ich wollte das gerade sagen, ja.
Aber so fühlt sich's an und diese positive Energie dann nach außen zu tragen und auch Dinge, die vor Ort einfach leicht von der Hand gehen oder auch einfach so, wir haben ja so schön dieses Jahr gesagt, Energy never ends.
Ja.
In der Zeit, in der man dort vor Ort ist, weil man immer von den anderen um einen herum einen Energiepush mitbekommt. In den Momenten, wenn man vielleicht mal selber einfach weniger Energie hat.
Und vor allem ist es ja der Moment, wir machen so, so viel digital. Also wir sind hier vor Ort schon inzwischen eine größere Gruppe als Team, Kickers-Mitarbeitende. Aber wir erleben unsere Athletinnen und Athleten eigentlich fast immer nur bei solchen Events. Teilweise, wir haben jetzt auch hier schon gewitzelt, wir werden ein großer Teil von uns nach Zell am See zum Wettkampf gehen und so weiter, auch aus privaten Gründen. Aber das sind die Veranstaltungen, wo wir ja Athleten dann nachher mit ihren Emotionen erleben, was natürlich was anderes ist wie eine WhatsApp-Voice-Nachricht zu einem Wettkampf. Und wie du sagst, Energy never ends, das ist wirklich was, was uns sehr, sehr lange auch in diesem Sommerloch begleitet.
Absolut. Und ich glaube, wenn du hast es eben auch den Punkt angesprochen, natürlich metabolisch, trainingstechnisch. Aus den letzten Wochen geht definitiv eine Sache auch ganz wichtig hervor für uns, nämlich so ein paar Learnings, Ideen in der Umsetzung und vor allen Dingen auch nochmal, sage ich mal, Dinge, die unmittelbar sichtbar werden, so wie die Hitze, die wir gerade dieses Jahr im Sommer einfach haben. Wie geht man um mit Wettkampfbedingungen, in denen es heiß ist? Seit Wochen geht es darum, auch in den Weekly Check-ins montags oder auch in den Wettkampfbesprechungen mit Athleten und Athletinnen, wie können wir auf das Thema der Hitze eingehen?
Und jetzt ist eine Sache, seit Rot haben wir einen Praktikanten, der sich ganz, ganz tief damit auseinandersetzen musste. Durfte, könnten wir besser sagen.
Ich würde sagen, durfte, ja.
Grisha hat inzwischen Asum so kennengelernt, dass er ganz, ganz viel daran gearbeitet hat, diese Bedingungen, die wir eben erlebt haben, also zum einen das Thema Hitze, und zum anderen das Thema, ich habe einen Wettkampf gehabt und möchte mich maximal noch auf einen nächsten Wettkampf quasi vorbereiten, beziehungsweise den eben mit meiner Peak-Performance absolvieren. Da hat er mit dir zusammengearbeitet und ich konnte mich da ein bisschen zurücklehnen, was auch immer gut ist. Aber du hast ja als Person auch dieses Hitzetraining erstmal selber jetzt ausprobiert in der Praxis. Wir sagen ja auch immer, wir vermitteln zwischen Theorie und Praxis und ich glaube, da kursiert ja so, so viel auch außenrum, was das Hitzetraining betrifft. Vielleicht kannst du erstmal berichten, was hast du erfahren und was musste Grisha daraus basteln?
Ja, ich fange vielleicht nochmal mit einer kurzen Übersicht an was wir gerade alles auch so ein bisschen gemeinsam gearbeitet haben, bevor ich auch über meine eigenen Erlebnisse dabei spreche. Ich betone natürlich auf jeden Fall, dass das sehr subjektiv ist und dass wir nicht sagen können, es wird für alle Personen gleich spürbar sein, aber natürlich geht es dann auch darum, so ein bisschen auch mal selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, was passiert dabei eigentlich mit dem Körper, wie oder was kann ich auch nach außen geben für andere Menschen dann. Woran wir gearbeitet haben, im Endeffekt ist jetzt, wenn wir rein das Hitzetraining beachten, erstmal gibt es ja zwei Varianten des Hitzetrainings oder zwei große Varianten, einmal eine aktive und eine passive Variante. Wir können sagen, passiv ist natürlich sich nach...
Das, was wir hier gerade machen.
Genau, das, was wir hier gerade in der Kabine machen. Und Schritt für Schritt die Luft hier drin immer dünner wird und vor allen Dingen auch, dass es immer wärmer wird. Und die Lüftung immer weniger arbeitet, je länger wir hier drin sind. Nein, das Passive ist natürlich nach einer aktiven Trainingseinheit, die drinnen, draußen, wo auch immer stattfindet, sich einer besonderen Wärme auszusetzen. Diese besondere Wärme kann sein, ein Gang in die Sauna oder natürlich auch ein warmes Bad, das man nimmt, mit dem Ziel, erstmal die Körperkerntemperatur zu erhöhen. So, wir sprechen jetzt hier noch nicht über einen bestimmten Temperaturkorridor der Körperkerntemperatur, der ideal wäre. Auch da kursieren unterschiedliche Vorgaben, die erstrebenswert sind, sondern es geht jetzt erstmal wirklich darum, grob Erklärung, was passiv bedeutet. Aktiv ist natürlich dann, dass man sich während der Bewegung, egal wie hoch oder niedrig intensiv die Bewegung sein mag, einer Hitze exponiert. Also da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten. Im Regelfall lässt sich das am einfachsten steuern über das Training auf dem Rad, Ergometer, auf dem Rollentrainer, Indoor. Man kann genauso gut auch, ich meine, viele von euch werden mit Sicherheit auch gesehen haben, wie Gustav Iden und Christian Blumenfeld vor Frankfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit ihren Winteroutfits einmal durch die Innenstadt gelaufen sind. Man mag sich jetzt streiten, ob es PR-Gag war oder ob es tatsächlich eine Hitzeeinheit war. Wir werden es nicht wissen, solange wir die beiden nicht selber dazu jetzt befragen. Aber dann praktisch wirklich sich bei der Bewegung einer Hitze auszusetzen. Dann haben wir uns aber auch noch angeschaut, wie kann man dieses Transition-Thema angehen, wenn man sich lange auf einen Wettkampf vorbereitet hat und dann aber auch in nicht so ferner Zukunft davon, also wenn man das Beispiel Vorbereitung auf einen Langdistanz-Triathlon und man möchte danach sich auch mal bei kürzeren Wettkampfdistanz, zum Beispiel im Laufen, austoben und sagt, hey, ich habe eine Langdistanz gemacht Anfang Juli, Mitte Juli, möchte zu September 2 oder 3 10-Kilometer-Läufe im Verlauf von 5 Wochen machen. Was natürlich eine deutlich kürzere Wettkampfdauer ist, aber rein metabolisch ein bisschen was anderes bedeutet von der energetischen Auslastung in kurzer Zeit. Und dann auch da praktisch ein, wie wir das bei den Radfahrtrainingsplänen auch haben, unterschiedliche Overlays zu bauen, um diese Transition durchzugehen und auch praktisch das Potenzial, was eine Person hat, in kurzer Zeit ausschöpfen zu können. Auch da wichtig, jetzt wenn wir über das Laufen sprechen, natürlich so impactfrei wie möglich. Auch da sind Radeinheiten mit drin. Und es geht nicht nur darum, möglichst viel zu laufen und möglichst schnell zu laufen in kurzer Zeit. Und da immer noch mit einem großen Gesundheitsgedanken dahinter zu stehen. Aber geht natürlich da wirklich darum, Peak Performances dann noch so ein bisschen rauskitzeln zu können. Wenn wir jetzt aber wieder zurückschauen auf das Thema Hitzetraining, im Endeffekt, was ich jetzt selber erlebt habe oder was ich selber ausprobiert habe, ist, dass ich mich jetzt eine Phase von erstmal 4 Wochen, in denen ich pro Woche 2 bis 3 separate Hitzetrainingseinheiten absolviert habe, immer im Bereich von 30 bis 45 Minuten.
Hast du einen Core-Sensor getragen?
Ich habe tatsächlich keinen Core-Sensor getragen, aus folgendem Grund. Es gibt auch da kursieren mehrere Vorgaben dazu, auch draußen, wie man Hitzetraining angehen kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, den Core-Sensor zu nutzen und einmal die Möglichkeit, auch sogenannte Heat-Training-Zones für sich selbst zu definieren. Wichtig ist vielleicht, beides hat seine Daseinsberechtigung, aber der Core-Sensor kann in einigen Fällen auch eine Weile brauchen, bis er wirklich in der Handhabung und Nutzung gut funktioniert und sollte auch verstanden werden. Heißt, wenn man sich jetzt einen Core-Sensor zulegt, man nutzt ihn die ersten 2, 3 Male und merkt, dass die Körperkerntemperatur gar nicht hochgeht, ist es natürlich erstmal, sage ich mal, ungewohnt und man erwartet es anders. Das heißt, was man auch tun kann als Alternative, wenn man den Core-Sensor nicht nutzt, ist, dass man sich anschaut, welche Heat-Training-Zones gibt es erstmal. Ganz klassisch könnte man da jetzt in 4 Heat-Training-Zones unterscheiden. In den ersten beiden ist es dann so, dass man wirklich noch eine relativ niedrige Leistung, wenn man jetzt über das Radfahren spricht, und eine relativ niedrige Herzfrequenz versucht anzusteuern, sich aber dieser Wärme aussetzt. So. Hierbei hat man relativ wenig Kontrollmöglichkeiten darüber, wie warm ist es denn wirklich. Mhm. Wann macht das in der Praxis Sinn tatsächlich, wenn man einen langsamen Eingewöhnungsprozess in die Hitze haben möchte?
Kannst du, also ich glaube, wir müssen einmal kurz unterscheiden, was ist Hitze oder ja Akklimatisierung und was Heat Training ist. Weil das wird ganz, ganz oft ja auch in der Praxis verwechselt, dass man sagt, ich gehe in der Hitze laufen, weil dann kann ich besser schwitzen oder was wir auch immer wieder für Fragen gestellt bekommen. Heat Training in sich hat ja das Ziel, die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen und was deine Auswirkungen nachher waren, weil die Akklimatisierung, sich quasi in der Hitze besser zurechtzufinden, das ist für jeden relevant, würde ich sagen.
Absolut.
Für wen Heat Training Sinn macht, ist noch mal was anderes und wie man das dann steuert.
Ich glaube, wenn man da reinschaut, kann man definitiv sagen, dass natürlich bei einer Akklimatisierung erstmal es darum geht, dass man sich daran gewöhnt, dass die Schweißrate sich anpasst bei wärmeren Bedingungen und auch dieser, sage ich mal, dieser Mechanismus des Schwitzens und auch der Flüssigkeitszufuhr einfach ein besonderes Augenmerk bei heißeren Bedingungen bekommt. So, das ist erstmal dann auch unabhängig davon, wie sieht es aus, Heat Training Zone und Körperkerntemperatur. Das ist das, was wir ja auch ganz häufig dann empfehlen vor Wettkämpfen, die wärmer werden. Wir sagen, hey, wir werden jetzt mit einem Hitzetraining nicht auf einmal die Wettkampfperformance massiv verbessern, sondern es birgt ein hohes Risiko, jetzt in ein Hitzetraining zu gehen. Aber mal sich passiv zum Beispiel durch ein warmes Bad oder auch durch einen Saunagang nach der Trainingseinheit kurz der Wärme auszusetzen oder auch mal in wärmeren Bedingungen. Das bedeutet aber, wärmere Bedingungen bedeutet nicht in der Mittagshitze einfach auf Teufel komm raus die Intervalle durchzulaufen, sondern auch da mal in wärmeren Bedingungen Sport zu machen, sich zu bewegen, aber die Intensität anzupassen an die äußeren Bedingungen. Das wäre ganz klassisch, wie man sagt, okay, man akklimatisiert sich so ein bisschen an die Hitze und versucht eine Eingewöhnung zu schaffen, dass man dem Körper auch mal, sag ich mal, zeigt, was passiert, wenn es wirklich in wärmere Bedingungen geht. So, das Heat Training, da geht es ja dann wirklich darum, dass wir uns auch vor allen Dingen Anpassung des Herz-Kreislauf-Systems und vor allen Dingen des Blutes erhoffen. Und das, man sagt dann auch so schön, make the blood work, weil das natürlich auch, wenn wir durch ein Heat Training das Blutplasma-Volumen vergrößern, sind wir im Endeffekt in der Lage, mehr Sauerstoff zu transportieren über das Blut, mehr Sauerstoff zur Muskulatur, bedeutet mehr Leistung, die möglich ist, über einen längeren Zeitraum zu halten. So, da gibt es dann unterschiedliche Studien natürlich, die man sich auch dazu durchlesen kann, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Die einen propagieren vielleicht, dass es dann im Bereich der Schwellenleistung Richtung über mehrere Wochen hinsichtlich einem vielleicht dreimal pro Woche einem Protokoll Richtung 5% Leistungssteigerung im Schwellenbereich geht. Andere zeigen 2%, andere zeigen 7%, kursieren unterschiedliche Zahlen da draußen. Was für alle, die das in einem gesunden Setting dann im Endeffekt auch machen, natürlich wichtig ist, ist, dass eine Leistungssteigerung durch eine Steigerung des Blutplasmavolumens hervorgehen kann. So, wenn man sich das jetzt anschaut und mal als Beispiel nimmt, und man geht rein in so eine Hitzetraining-Session, unterscheidet Heat Training nach den Zonen, würde man sagen, die höchste Anpassungskapazität passiert in der Heat Training Zone 3. Ja, das ist im Endeffekt eine Zone, die befindet sich für viele Athleten und Athletinnen leicht oberhalb den Herzfrequenzen, die sie sonst aus dem Grundlagenbereich gewohnt sind, irgendwo im Bereich unterhalb einer Schwellenleistung. So für Menschen, die jetzt unsere Pläne kennen, im Subschwellenbereich, definitiv, das rein energetisch auch das Ganze gut haltbar ist und dass es nicht in eine All-Out-Belastung reingeht oder wirklich eine sehr hochintensive Belastung. Wenn man das jetzt Körperkerntemperatur mäßig anschaut, wissen wir ganz klar, dass hier der Korridor gerne angegeben wird mit 38,5 bis 39 Grad.
Also Fieber.
Richtig, Fieber, ganz wichtig. Man fühlt sich dabei, wie als hätte man Fieber. So, und dann, wenn ich mir jetzt überlege, was ich erlebt habe, ist einfach die erste Session, die ich gemacht habe, war ich bei, das ist jetzt knapp 4 Wochen her, bei einer Leistung von 140 Watt bei einer Herzfrequenz von 155 bis 160. So.
Also man muss sagen, du hast dich viel angezogen dafür, richtig?
Richtig, genau. Also ich habe mich viel angezogen dafür, ganz genau. Das trifft es ganz gut. Ich habe natürlich geschaut, dass der Unterkörper bedeckt ist, dass der Oberkörper mit mehreren Schichten bedeckt ist, weil es geht wirklich um den Körperkern. Untenrum habe ich einfach nur eine lange Hose
Und du hast
angezogen.
es indoor gemacht.
Genau, und ich habe es indoor gemacht, um natürlich das Ganze auch zu beschleunigen und nicht outdoor. Und weil ich es da am besten monitoren kann.
Ja.
Und habe mich jetzt über den Verlauf von mehreren Wochen hochgearbeitet zu einer Leistung bei 220 bis 230 Watt und einer Herzfrequenz von 155 bis 160. Das heißt, der Korridor der Herzfrequenz bleibt gleich. Die Leistung passt sich im Laufe dessen dann auch an.
Und dein Fiebergefühl auch?
Das Fiebergefühl ist tatsächlich relativ konstant. Also es ist gar nicht so sehr so, dass man sich deutlich besser fühlt auf einmal in der Hitze, weil man ja ähnliche Herzfrequenzbereiche auch ansteuert und die
Es ist eine
Leistung. Genau,
Alarmbereitschaft von
richtig.
dem
Es ist
Körper
eine
auch, ne?
Alarmbereitschaft für den Körper, ganz genau, hast du absolut recht. Und jetzt in meinem Fall mache ich das, weil wir jetzt am Wochenende mit ein paar Leuten bei einem Zeitfahren, bei einem längeren Zeitfahren starten und sich zusätzlich gut anbietet, das damit zu unterstützen. Und auch einfach, weil mich die Effekte davon natürlich interessieren und ich auch immer wieder daran interessiert bin, wenn wir neue Vorlagen schaffen, wie äußern sich diese Vorlagen dann auch einfach in einem Test, wenn man es selber mal ausprobiert. Und das ist auch da, ich sage das ganz offen und ganz bewusst dazu, das ist jetzt subjektiv eine Wahrnehmung, die bei mir passiert. Und beim Thema Hitzetraining, man könnte eine ganze Podcast-Folge zum Thema Hitzetraining machen, ist ganz wichtig, wir müssen uns da bewusst sein, dass wir über Menschen sprechen, die natürlich schon einen gewissen Leistungsstand haben und die schon gewisse Erfahrung im Sport haben. Warum sage ich Erfahrung im Sport? Liegt einfach daran, wenn wir als Person unseren Körper in Ausbelastung sehr gut kennen, können wir darüber nachdenken, ob auch Hitzetraining einen separaten Effekt noch hat. Wenn wir das nicht kennen, können wir ganz schwer unterscheiden, dieses Gefühl beim Hitzetraining, ist es ein Unwohlsein aufgrund einer zu hohen Herzfrequenz für eine sonst niedrige Leistung oder ist es wirklich ein gesundheitlich gravierender Zustand, weil der Übergang ist ziemlich fließend.
Ja, und das ist, glaube ich, auch was, also das diskutieren wir auch sehr häufig mit Athletinnen und Athleten, die fragen, hey, macht das für mich Sinn? Genauso wie Höhentraining. Das sind Sachen, ja, die wissenschaftlich bewiesen leistungssteigernd sind und die gute Effekte haben. Aber wenn jemand noch sehr am Anfang seiner sportlichen Karriere quasi steht und durch wirklich ein gut strukturiertes Training mit Sessions, die einfach, wie wir am Anfang ja sehr bipolar aufbauen und dann spezifisch zu einem Wettkampf hinarbeiten, viel größere Schritte gerade machen würde oder eben noch sehr gute Schritte macht und seinen Körper noch nicht so gut kennt und wir damit schon viel erreichen, dann ist das immer erstmal die erste Wahl. Und wenn man dann schon ein bisschen tiefer drin ist und sowas gerne mal probieren mag, ist es jetzt eben super, dass wir diese Sachen auch in unseren Plänen haben. Aber ich glaube, die Hauptdevise ist, immer die Gesundheit oben anzustellen und zu schauen, wo stehe ich gerade, was ist mein Ziel und was brauche ich dafür. Und nicht umgekehrt, da ist ein heißes Rennen, ich muss das jetzt machen, weil ich habe das mal gehört und dabei das Körpergefühl völlig außen vor zu lassen, sondern immer erstmal zu schauen, wie komme ich für mich am besten von dem Punkt, wo ich gerade bin, zu dem Ziel, wo ich hin möchte.
Absolut, genau dieses Ziel im Blick behalten, was ist mein Wettkampfziel und dann auch, wie sieht die Basis aus, die vorhanden ist. Ist die Basis da und es ist ein in sich stabiles System. Gibt es ein in sich stabiles System, sowohl aus Training, Alltag, Ernährung und Gesundheit, dann kann man drüber nachdenken.
Das ist ja auch ein Stressor. Also muss man ganz, ganz klar sagen, dass es nicht so einfach ist, für den Körper auch zu verarbeiten. Und dafür muss die Basis da sein und muss ich eben auch so Dinge beherrschen wie genug Flüssigkeits- und Carbaufnahme. Wenn das noch nicht da ist, dann macht es auch wenig Sinn.
Absolut. Lass uns mal nochmal ein bisschen weggehen vom Hitzetraining wieder. Ich habe jetzt relativ langwierig darüber.
Aber ich wollte noch fragen, wie viel hast du geschwitzt dann in einer Session?
Du meinst Gewichtsvergleich vor und nach der Session? Also unterschiedlich und das ist, glaube ich, vielleicht auch das Wichtigste, hat sich angepasst im Laufe der Zeit. Zu Beginn, die erste halbe Stunde, die ich gemacht habe, war am Ende einer 90-minütigen Session, habe ich über Beginn bis Ende der 90 Minuten 3 Kilo Gewicht verloren.
Und also hast addiert auch, wie viel du getrunken hast?
Richtig. Flüssigkeitsmenge in den 90 Minuten 3 Liter. Also enorm viel.
Ja.
So, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Natürlich ist mein Körper sehr daran gewöhnt oder schon daran gewohnt, viel Flüssigkeit auch zur Kühlung direkt zu nutzen, also viel zu schwitzen direkt. Und jetzt am Ende war es sogar so, das Maximum, was ich erreicht habe, war tatsächlich ein Gewichtsverlust von fast 5 Kilo. Aber, muss man jetzt auch, ich sage das immer bewusst wieder, dieser Gewichtsverlust ist nicht gleichzusetzen mit einem Flüssigkeitsverlust, weil wir ja auch Energie verbrauchen und auch Kohlenhydrate verbrauchen. Also Kohlenhydrate in ihrer Speicherform, also Glykogen. Das heißt, nur weil ich 5 Kilo Gewicht verloren habe, heißt es nicht, dass ich 5 Liter Wasser verloren habe. Sondern das muss man so ein bisschen in Relation setzen und dann einfach mit
beurteilen. Aber es ist sehr, sehr viel.
Absolut. Und das Spannende, finde ich vielleicht, was man berichten kann, ist nach so einer Einheit, wenn man praktisch sich aus der Hitze wieder in normale Temperaturen begibt, die gerade in der Umgebung sind, sei das in der Dachgeschosswohnung 31 Grad oder sei es 27 Grad draußen im Freien, wo es dann vielleicht ein bisschen kälter ist als drin, man fühlt sich sehr energetisch aufgeladen. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man gerade wirklich sehr intensiv einen Reiz aufgenommen hat, sondern man fühlt sich relativ wach. Und auch vom Kopf her sehr, sehr frisch. Zumindest hier subjektiv für mich. Hingegen dann nach 2-3 Stunden fühlt man sich sehr, sehr müde. Also das schlägt dann relativ schnell um.
Okay. Wir machen das ja auch häufig, dass wir so einen Schweißtest quasi oder so einen Gewichtstest, wie du es jetzt auch beschrieben hast, mit unseren Athletinnen und Athleten machen, einfach um zu wissen, wie viel schwitzt du. Da ist das meistens bei Normalbedingungen in der Stunde, um für den Wettkampf rauszufinden, wie viel Flüssigkeit man ungefähr aufnehmen muss. Weil das bedeutet für dich dann, für Sonntag, wie viel Flüssigkeit nimmst du mit?
Also für Sonntag jetzt, wir sprechen über ein Zeitfahren von 100 Kilometer auf eine Runde, die 50 Kilometer lang ist mit 550 Höhenmeter pro Runde. Ich werde versuchen, pro Runde 2 1-Liter Flaschen zu trinken mit jeweils Richtung 80 Gramm Kohlenhydrate pro Flasche und einer besonderen Menge Salz. Das ist jetzt auch schon tatsächlich, weil das ist auch eine Sache aus den Hitzetrainingseinheiten. Es gab dann jetzt zum Schluss auch Hitzetrainingseinheiten, bei denen ich unter 1 Kilo Gewichtsverlust hatte, trotz der Hitze. Heiß wurde noch das, sage ich mal, das Flüssigkeitsverpflegen nochmal subjektiv auch für den Körper nochmal besser geklappt hat an den Tagen, weil ich auch dann einfach auch so ein bisschen probiert habe mit Flüssigkeit. Enorme Mengen an Flüssigkeit natürlich auch getrunken habe, bis zu 1,5 Liter in 30 Minuten, was sehr viel ist. Dann auch wieder natürlich die Frage, die man sich stellen darf, kann der Körper das aufnehmen? Ja, nein, vielleicht, sage ich da drauf. Es ist individuell.
Ja.
Und wir können nicht, das ist ähnlich wie mit der Kohlenhydratmenge. 80 Gramm in der Flasche heißt nicht, dass wir die 80 Gramm direkt aufnehmen in der einen Stunde. Ist nicht so, dass es direkt ankommt und unser Körper sich denkt, ja, her damit. Und Zeiteinheit vorbei, okay, Kohlenhydrate rein, raus.
Ja.
Wäre schön, aber so ist es definitiv nicht.
Okay, also du hast viel geschwitzt und du wirst am Wochenende viel trinken.
Richtig, das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Und wir schauen es dann mal an am Wochenende, inwiefern sich das wirklich auch in einem Leistungsoutput dann äußert. Subjektiv vom Gefühl kann ich vor allen Dingen auch mitgeben, Schlaf verbessert sich massiv unter heißen Bedingungen im Dachgeschoss. Also für alle da draußen, die in der Dachgeschosswohnung leben, denkt mal über aktives oder passives Hitzetraining nach. Es hilft tatsächlich, zumindest beim Einschlafen.
Okay.
Das ist ganz, ganz interessant. Dann lass uns jetzt mal aber wirklich nochmal in dieses Thema zweite Saisonhälfte reingehen. Und wir haben uns vorüberlegt, eigentlich wäre es ja cool, auch so Tipps und Tricks so ein bisschen mal aus unserer Sicht mitzugeben für so eine zweite Saisonhälfte und vielleicht auch nächste Saison schon. Wenn du jetzt 3 Top-Tipps wirklich für die zweite Saisonhälfte. Hast du was im Kopf?
Nein. Aber den ersten Tipp habe ich vorhin schon gesagt. Wirklich ein bisschen den Druck rausnehmen. Der zweite Tipp wäre, genug Zeit zwischen den Rennen zu lassen für die Verarbeitung. Und Tipp Nummer 3, vielleicht mal was ganz anderes zu machen.
Was vollkommen Neues probieren. Kann ich gerne eine Anekdote aus dem Gespräch von heute Morgen mitgeben. Eine Athletin, die auch Langdistanz, auch im Rotprojekt gemacht hat dieses Jahr, die jetzt für sich das Cyclocross im Winter, Herbst entdecken möchte und sagt, sie hat nochmal Lust auf was Neues, weil Bikehandling, sie da schon viele Schritte gemacht hat, sie gerne noch mehr machen würde und das ausprobieren will, wo ich sage, das ist eine super coole Idee und einfach mal was Neues machen. Wie würde man sagen, ich weiß nicht, aus welcher TV-Serie und Co. es kommt, öfter mal was Neues, alles schon mal gehört, einfach sich dem öffnen, was der Sport noch bietet.
Wir haben ja in unseren Trainingplänen, in unseren Off-Season-Plänen auch so ein bisschen Alternativsportarten. Also da ist es jetzt beispielsweise Inline-Skaten, Trailrunning, sowas. Aber wir kennen das beide ja auch aus dem Sportstudium. Je früher oder je mehr man dem Körper auch unterschiedliche Arten von Bewegungen beibringt, umso vernetzter ist einfach das Gehirn und darum geht es. Also wenn wir haben mit Philipp auch öfter das Thema Lernen und wie lernen wir, geht es immer darum, dem Körper möglichst viel Varianz zu bieten, sodass er in Situationen, in denen gerade die irgendwie unbekannt sind, schneller auf einen Lösungsweg zugreift. Und das gilt auch für Bewegung und Bewegungsmuster. Und im Ausdauersport haben wir immer die gleichen Bewegungsmuster. Also wenn wir jetzt Rad fahren, der Tritt fühlt sich eigentlich immer gleich an. Aber wenn ich meinem Körper mehr Varianz biete, dann bin ich dort auch effizienter in den Bewegungsmustern. Und du wirst es jetzt als Radfahrer auch unterstützen können. Zeitfahren ist trotzdem was anderes, wie jetzt, was du gerade berichtet hast von der Athletin. Und diese Bewegungsvielfalt wird sie nachher, selbst wenn sie nächstes Jahr wieder auf der Langdistanz startet, noch weiterbringen. Einfach, absolut, weil der Körper da besser geschult ist. Und das ist was, ich glaube, erstens das innere Kind kommt da mal ein bisschen raus, wenn man mit etwas spielt und was Neues entdeckt und da sehr schnell am Anfang Fortschritte macht. Und halt das, was es nachher für ein Output auch für die eigentliche Zielsache gibt.
Das würde ich sagen, ist tatsächlich ein Top-Tipp. Das innere Kind auch mal beim Sport wirklich wieder ausleben. Dinge tun, die einem wirklich Freude bereiten und ein echtes Sportgesicht ins Gesicht zaubern tatsächlich, wo man wirklich merkt, hey, das macht mir gerade unfassbar viel Freude, egal welche Sportart auch immer es wirklich ist. Und dann wirklich den Refocus wieder zu haben auf das, was zum späteren Zeitpunkt noch da sein kann oder im nächsten Jahr.
Das ist ja wie auch die High Rocks Bubble ist riesig inzwischen und wir wissen, dass unsere Triathleten auch da irgendwie drin so ihre Sache gefunden haben. Uns gefällt das aus der Brille ja auch, weil man einfach, also es ist ein ganz anderes Race-Level. Man race für sich und die Zeit und hat aber in der athletischen Ausbildung ganz, ganz viel und es schraubt die Laufperformance nochmal ganz stark nach oben. Natürlich auf einer metabolischen Ebene was ganz anderes, wie wenn man jetzt in Richtung beispielsweise einer längeren Distanz arbeitet. Aber es ist immer eine nächste Entwicklungsstufe, erstmal in Geschwindigkeit zu investieren, um dann wieder effizienter zu werden. Und deshalb würde ich auch da in dieser zweiten Saisonhälfte manchmal gerne was Kürzeres, Schnelleres empfehlen, weil das passt dann auch besser in diesen ganzen Basisblock, den man dann über den Winter macht. Wir kennen trotzdem auch klassisch diese, ich mache im Frühjahr irgendwie Mitteldistanz und Langdistanz und dann nochmal einen Marathon. Dieser Übergang ist, glaube ich, einfacher, wenn wir es aus metabolischer Ebene sehen, weil man schon sehr effizient ist. Aber ja, ich denke, sowas Neues, Verrücktes ist immer cool.
Absolut. Was wäre was Neues, Verrücktes, wenn du jetzt an den Winter denkst?
Gute Frage. Winter, man kann bei dieser Hitze gar nicht an Winter denken, außer an Eis. Ich habe keine Ahnung.
Schlittschuhlaufen, Eiskunstlauf.
Das mag ich sehr gerne.
Eiskunstlauf, okay, Eiskunstlauf. Also werden wir im Winter nochmal irgendwann einen Podcast aufnehmen und über die Eiskunstlauf-Ideen referieren da drin. Ja, Eiskunstlauf. Eiskunstlauf ist eine gute Sache. Lass uns mal in die Zukunft, in die nächsten Monate schauen. Wir haben vorhin jetzt einmal über schon Projekte gesprochen, die geplant sind. Jetzt haben wir ein bisschen was. Wir haben mal kurz unsere Educations angeschnitten, bei denen wir jetzt vor allen Dingen im September wieder ganz viele Termine anbieten. Wir sind unterwegs in München, wir sind unterwegs in Köln, wir sind unterwegs in Frankfurt, wir sind unterwegs in Heidelberg.
Das war's.
Gut.
Und wir sind unterwegs diesmal auch mit unserer Road Education. Also Jan wird überall vor Ort sein.
Da freue ich mich schon sehr drauf, auch an den anderen Standorten in München, in Köln, in Frankfurt. Kenne ich mich noch ganz gut aus meiner Zeit dort. Aber München und Köln natürlich mit dem Fahrrad eher noch nicht so gut. Also auch für euch da draußen, wenn ihr Empfehlung habt für eine Örtlichkeit der Road Education rund um München und rund um Köln, lasst es uns gerne wissen.
Genau, und ansonsten haben wir eben unser Run 1 Education und auch Run 2 und das Athletics. Und ich freue mich, wenn wir im Herbst quasi wieder unsere Wochenendtouren machen. Dazu gibt es, wenn wir jetzt schon auf dieser Zukunftsbubble unterwegs sind, werden wir im Februar und März auch unterwegs sein und durch ganz Deutschland touren. Wir werden nämlich gemeinsam mit dem Niklas Bock bei seiner Head Beyond Tour unterwegs sein und versuchen gerade möglichst viele Locations ausfindig zu machen, um wirklich, eigentlich sind das ja fast ein Monat, durchzutouren.
Nicht ein Monat komplett am Stück mit immer wieder ein bisschen Pause zwischendurch, aber mal in Norden, mal in Süden, mal in Westen auch von Deutschland.
Genau. Und versuchen möglichst viele Standorte mit unseren Educations quasi zu bespielen und da zu sein. Versuchen auch Schwimmbäder zu finden, sodass wir auch Schwimm-Educations mit dabei haben Und das wird, glaube ich, ganz cool, weil wir zum einen natürlich dann immer die Events am Abend mit ganz vielen verschiedenen Gästen, die der Niklas auch dabei hat. Aber das sind dann immer so kleine Triathlon und ja, nicht nur Triathlon, Ausdauersport-Tage, ja. Wo wir sehr, sehr viele Menschen treffen können und das.
Ja, wo wir auch wieder in den Austausch kommen können. Wie du gesagt hast, auch dieses die virtuelle Welt mal hinter uns lassen können.
Ja.
Und ich glaube, da freuen wir uns auf jeden Fall alle richtig ordentlich drauf.
Aber das ist ja schon quasi 2027 und für dieses Jahr, bevor wir quasi in unser Langdistanzprojekt starten, haben wir noch unsere End-of-Season-Party, die wir letztes Jahr ja versucht haben, das erste Mal quasi hier zu haben. Und es wird auch dieses Jahr wieder eine geben. Freue ich mich auch schon sehr. Und wir testen da noch was Kleines davor, indem wir so einen kleinen Sportflohmarkt hier veranstalten werden, weil wir sehen, dass jeder so viel Material zu Hause hat. Also auch ich habe ungetragene Laufschuhe, weil sie einfach dann doch nicht so gut passen. Und wenn wir schon so viele Sportler und Sportlerinnen zusammen haben, dann ist wie so eine kleine Tauschbörse in unseren Augen vielleicht ganz sinnvoll. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Und auf den Tag im November freue ich mich auch schon sehr.
Cool, ja, da freue ich mich auch schon super drauf, weil das letztes Jahr echt ein tolles Erlebnis war. Auch viele Menschen, die man dann wöchentlich online sieht, auch wieder hier zu sehen, teilweise auch neu kennenzulernen und sich das erste Mal wirklich zu unterhalten hier vor Ort. Auch natürlich die ganzen Athleten, Athletinnen aus dem Individual Coaching, die dann auch viele, natürlich nicht alle, wäre immer schön, wenn natürlich alle kommen, aber ist natürlich mit anderen Terminen auch, die dann auch hier zu sehen, das ist echt super cool. Und ich bin echt mal gespannt, was wir für versteckte Stücke auf dem Flohmarkt dann am Samstag vor dem Event wirklich hier vor Ort finden können, was dann hiermit angeboten wird. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem unterschriebenen Jan-Ulrich-Trikot aus einem der Jahre um die 2000er-Wende. Also falls jemand von euch da draußen sowas besitzt, gerne mitbringen. Über den Preis werden wir uns bestimmt einig.
Vielleicht hast du ja was zum Tauschen. Aber jetzt haben wir das so rückwärts sortiert, also von 2027 zu unserer End-of-Season-Party und davor findet jetzt nämlich nochmal eine Hochphase im Triathlonsport statt. Natürlich auch unsere ganzen Marathonveranstaltungen, aber weil wir ja sehr viel gerade auch von Laura mitbekommen, fiebern wir schon auf beide WMs, also die 70-3-WM in Nizza und dann auch natürlich die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz Hawaii hin. Ich bin echt schon mega gespannt, weil das Starterfeld ist halt natürlich wieder sensationell. Krass, ja. Das werden wieder intensive Wochenenden am TV sein.
Absolut.
Und am Tracker. Genau, dafür produzieren wir auch gerade noch ein paar Special-Merch-Teile. Ich finde es immer super schön, weil Laura so viel Wert auf die Details legt und wir da nochmal eine Sonderausgabe haben werden. Jetzt in den nächsten Wochen kommen die dann auch alle in den Shop. Aber ja, die Events, das wird cool. Jetzt erstmal dieses Wochenende natürlich, Laura wieder racen zu sehen, wird auch spannend. Auch
spannend, ja, absolut. Ja, ich glaube jetzt natürlich tatsächlich von den ganzen, ich bin auch sehr gespannt auf die WM-Specials jetzt rund um Laura, weil ihr seid ja eigentlich gerade Woche für Woche, sprecht ihr euch ein bis zweimal ab, auch mit den neuesten Entwicklungen und wir anderen, wir kriegen gar nicht alles nebendran mit. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht so richtig, was alles genau kommt. So kleine Sachen wissen wir schon, aber manches wissen wir auch noch gar nicht. Das heißt, ich bin wirklich sehr gespannt, was da auch alles auf uns zukommt und wie das dieses Jahr ausfallen wird.
Ja, und vor allem dann nachher, wie die Races werden. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Schön gesagt, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Und den Rest können die Menschen, die jetzt den Podcast hören, gerne noch dazu dichten. Ist ja ein sehr bekanntes Sprichwort, kann man sagen. Ich glaube, wir haben heute über ganz viel Entwicklung hier bei uns gerade aus dem Office gesprochen. Ganz viele Themen, die unseren Alltag gerade so ein bisschen vor allen Dingen bewegen, die uns täglich, Tag für Tag durch den Arbeitsalltag durchbringen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ja, ich glaube, es war ein bisschen wild, aber im Endeffekt beschreibt es ganz gut immer hier unsere Arbeit. Wir versuchen sehr vorausschauend zu schauen, was eben in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr ansteht, aber auch auf aktuelle Sachen zu reagieren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Hitzetraining, das wir in unsere Trainingspläne mit einbauen, um quasi auch das, was auch mit der Wetterentwicklung und so weiter durch Beratung dazu angehen, aber auch wie wir sehen, wie eben Saisongestaltung Fahrt aufnimmt. Und deshalb sind wir immer beschäftigt mit ganz viel Projektarbeit und akute Arbeit. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende, wenn wir immer hier aus dem Office die News berichten, weil so viel parallel passiert.
Absolut, ja. Ich glaube, ich finde es mega spannend, das dann auch mal nach außen zu tragen und für viele auch da draußen, die sich das jetzt bis hierher angehört haben. Berichtet gerne mal, auch wie ihr jetzt über die letzten Wochen tatsächlich auch in euren Wettkämpfen mit der Hitze so ein bisschen zurechtgekommen seid und auch, ob ihr vielleicht noch besondere Tipps auch für dieses Sommerloch, wenn wir es so bezeichnen dürfen, welche Tipps ihr dafür habt. Dann freuen wir uns da auch über Anregung dazu und auch in die Richtung für unsere Special-Webinare, die wir immer wieder anbieten, sind wir immer sehr offen für Ideenvorschläge auch von euch, weil davon erlebt es natürlich im Endeffekt, wie wir auf Themen, die akut sind, eingehen können und dann auch mal darüber berichten können. Dann sage ich ganz lieben Dank.
Gerne.
Und ein schönes Wochenende für euch alle.
Ciao.
Ciao.